So, Innsbruck. Dieses Semester ist die letzte Stunde. Ja? Sie wissen es eh nicht, dass Sie nächstes Mal dann auch noch kommen, als Prüfungstermin. Gut. Ich habe letztes Mal einen sehr großen Bogen geschlagen, eigentlich um den ganzen späteren Teil der Kritik der reinen Vernunft. Ich möchte das jetzt auch nicht wiederholen, weil das ohnehin schon so kurz zusammengefasst war. Ich setze bei meiner Wiederholung an, im Anhang zur transzendentalen Dialektik, bei diesem regulativen Gebrauch der Ideen und fasse auch das noch einmal sehr kurz zusammen. Wir haben gesehen bei Kant, die Erfahrung ist entstanden aus dem Zusammenwirken von Denken und Sinnlichkeit und das selber resultiert eben wieder aus einer Affektion des Ich an sich durch Dinge an sich, was eben schon voraussetzt, dass dieses Ich an sich mit einem Ding an sich verbunden ist und in den ganzen Mundus intelligibilis eingeordnet ist. Also das liegt schon zugrunde und deswegen ist das gegebene Material der Sinnlichkeit, das von außen gegebene, auch systematisierbar für das Denken. Es erweist sich als zweckmäßiges Material für unsere Erkenntnis. Und daher lassen sich dann eben auch die Empfindungen synthetisieren durch die Einheit des Bewusstseins mit und auf Begriffe bringen und die ganze Erfahrung eben in einen Zusammenhang, in einen konsequenten Zusammenhang einbilden, wobei das Vorbild für Kant immer die Newtonsche Physik war, nicht? Die also aus den gegebenen Daten eine unglaublich geschlossene Systematik der Erfahrung machen konnte. Also diese empirische Systematik, die sich hier einstellt, bleibt zwar als solche immer unabgeschlossen, weil ja die Wahrnehmungen, die hier eingebunden werden müssen, nie zu Ende gehen können. Es gibt immer neue Wahrnehmungen, aber was immer an Wahrnehmungen kommt, lässt sich einordnen. Ja, prinzipiell ist die Systematik jeweils durch neue Wahrnehmungen verbesserbar. Und für Kant selber ist die Erfahrungswissenschaft daher ein kumulatives Fortschreiten zu immer größerer Erkenntnis, nicht? Im Detail und im Gesamtzusammenhang. Also das ist die Sichtweise von Kant aus seinem Ansatz heraus für die Erfahrungserkenntnis und die Zielvorstellung dieser Erfahrungserkenntnis wäre dann die vollkommene Systematik im Mundus Intelligibilis selbst, nicht? Also im An sich sein. Das wäre das, woraufhin die Erfahrungserkenntnis vorangetrieben werden sollte. Und das Schema für diese Tendenz, das die Vernunft gibt, nur die Vernunft beschäftigt sich mit dem Unbedingten und daher auch mit der vollkommenen Systematik, das Schema, das die Vernunft hier gibt, ist eben für Kant nicht das rein logische, der bloßen Vollständigkeit, ne, wie wir gesehen haben in den drei Prinzipien, Homogenität, Spezifikation und Kontinuität, wo alles vollkommen lückenlos zusammenpassen soll, nicht? Das wäre eine bloß logische Konsequenz, die Kant selber relativiert, sondern das eigentliche Schema, woraufhin Erfahrungswissenschaft betrieben werden kann, sind die Begriffe des Unbedingten, die die Vernunft in der transzendentalen Dialektik eben hervorbringt, und zwar ganz gezielt auf bestimmte Positionen des Bedingten hingeordnet. Ja, also auf die Seele, also auf die menschliche Erkenntnis, auf das Ich hin, auf das Subjekt hin, auf der einen Seite, dann auf die Objekte hin, auf der anderen Seite und drittens auf das Gesamte, auf den Grund des Gesamten. Ja, da kommen diese drei Vernunftideen zum Vorschein, Seele, Welt, Gott, und die sind es dann, die spezifisch als Orientierung für die Erfahrungswissenschaft dienen sollen, wenn sie nämlich nicht als Begriffe von Gegenständen angesetzt werden, sondern bloß als Gegenstände in der Idee. Und das heißt eben als Wegweiser, von denen her wir die Vollkommenheit der Erfahrungserkenntnis ansprechen können. Nicht? Von dort her sollen wir uns dann die Erfahrungserkenntnis in bestimmter Weise zurechtlegen. Eben unter dem Vorbehalt des als ob, ne? Als ob die Seele zugrunde lege, sollen wir Psychologie betreiben, als ob die Welt als solche unendlich wäre, sollen wir Naturwissenschaft betreiben, und als ob insgesamt alles von einer höchsten Intelligenz gesetzt wäre, sollen wir überhaupt Erfahrung machen. Und anhand dieses letzten Begriffes, dass die Welt das Werk eines Gottes ist, eines frei schaffenden, intelligenten Wesens, aber absoluten Wesens, anhand dieses Begriffes ergibt sich dann auch ein anderer Aspekt der Erfahrung, nämlich, dass sie eine Einheit auch des Heterogenen sein könnte. Und das heißt, dass sie von einer Intelligenz her zweckmäßig verbunden sein könnte. In dem rein logischen Vollständigkeitsprinzip, das wir vorher gesehen haben, ist die Heterogenität eigentlich gar nicht drin. Da passt alles kontinuierlich zusammen. Aber das war ihm unsicher, ob das an sich sein wirklich von dieser Art ist. Wir können ja nicht hineinblicken nach Kant. Also der Zweckbegriff würde auch solche Lücken überbrücken. Also auch was völlig verschieden ist, was sich nicht auf eine Gattung bringen lässt, das kann unter dem Begriff eines sinnvollen Ganzen, das wir für etwas Bestimmtes brauchen können, doch verbunden werden. Also dieser Zweckbegriff geht dann auch über die rein theoretische Betrachtung der Welt hinaus und zeigt sowohl an der Erfahrung selbst als auch an dem an sich, das hier vorausgesetzt ist, die praktische Komponente aus. In der Erfahrung selber, meint Kant, könnten wir die Teleologie nur heuristisch verwenden. Sie kann uns auf einige Zusammenhänge aufmerksam machen, die wir dann aber doch wieder rein kausal erklären bei genauerer Untersuchung. Aber die Erfahrungswissenschaft selber sollte doch dieses Mittel heranziehen, um zu immer größerer Vollkommenheit zu kommen, was sie aber prinzipiell nie ganz erreichen kann. Aber natürlich zeigt sich von hier aus auch, dass das an sich sein, dass er jeder wirklichen Erfahrung zugrunde liegt, für uns in irgendeiner anderen Weise bewusst werden muss. Wir müssen einen anderen Zugang haben für das an sich, in dem die Erfahrung ja jederzeit begründet ist. Und dieser Zugang ist eben der praktische Zugang. Über die praktische Vernunft ist uns das Unbedingte bewusst, das in der wirklichen Erfahrung, im Bedingten ja überall schon mit zugrunde liegt und mit hineinwirkt. Und die Vernunft, die praktische Vernunft, verlangt denn auch von uns ein unbedingtes Handeln. Also moralisches Handeln unter dem Titel des kategorischen Imperativs, dass die subjektive Maxime ein allgemeines Gesetz sein können sollte. Und das Sittengesetz selber, diese Unbedingtheit, ist eben verankert im Mundus Intelligibilis. In diesem An sich Sein, von dort her ergibt sich dann diese praktische Anforderung, ein unrelativierbarer Sinn, der angestrebt werden sollte. Und zugleich eben, meint Kant, könnten wir, also das ist dann eine Weiterführung in der praktischen Philosophie, könnten wir auch den kategorischen Imperativ gar nicht in Kraft setzen, wenn wir nicht auf diesen Mundus Intelligibilis zurückgreifen. Also er bringt in der praktischen Philosophie dann ein Argument bei der Deduktion des kategorischen Imperativs, das sich auf die Tatsache, auf das Faktum des an sich Seins stützt. Also eigentlich ein theoretisches Argument zur Stützung der praktischen Philosophie. Aber wir sehen, dass beides eben eng zusammenhängt. Im an sich Sein, im Unbedingten, kommt es zusammen, in dem Sinn, dass wir es einerseits von der Vernunft voraussetzen müssen und andererseits, dass es uns als praktisches Gesetz dann bewusst wird. Also einerseits der Übergang von den Vernunftideen, wie er selber sagt, zu den praktischen, zu den moralischen Ideen, also man könnte sagen von diesem Anspruch auf Unbedingtheit, der in den Vernunftideen Seele, Welt, Gott schon ausgesprochen ist, erweist sich dann schrittweise, so wie es hier abgeleitet worden ist, auch die praktische Komponente der Erfahrung des An-sich-Seins. Aber andererseits steht dieses Wissen selber wieder unter dem Primat der praktischen Vernunft. Also die Vernunft selber kommt auf die Idee, über das Bedingte hinauszufragen, nur deshalb, weil sie in einem Unbedingten verankert ist, das eigentlich praktisch verwirklicht werden sollte. Also die praktische Vernunft hat das Primat. Und von dort her dann auch die abschließende Abrundung der ganzen Systematik, nur nicht der Vernunft in den praktischen Postulaten. Ich möchte Ihnen dann als Ergänzung zum letzten Mal noch ein Zitat bringen, das sehr gut in diesen Zusammenhang hineinpasst. Das ist B844F, also ganz weit hinten in der Kritik der reinen Vernunft, in der Methodenlehre drinnen, das Kapitel selber vom Ideal des höchsten Guts, also einem Bestimmungsgrunde des letzten Zwecks der reinen Vernunft. Und hier heißt es, ganz unter dem Aspekt, dass die Erfahrung nicht bloß neutral gesehen wird, die wirkliche Erfahrung, die Personen machen, nicht bloß eine neutrale Kenntnisnahme ist, sondern dass sie immer schon unter praktischen Absichten und Interessen steht. So heißt hier, was können wir für einen Gebrauch von unserem Verstande machen, selbst in Ansehung der Erfahrung, wenn wir uns nicht Zwecke vorsetzen? Also auch die Erfahrung selbst steht schon unter einem praktischen Vorzeichen. Die höchsten Zwecke aber sind die der Moralität. Und diese kann uns nur reine Vernunft zu erkennen geben. Mit diesen nun versehen und an dem Leitfaden derselben können wir von der Kenntnis der Natur selbst keinen zweckmäßigen Gebrauch in Ansehung der Erkenntnis machen, wo die Natur nicht selbst zweckmäßige Einheit hingelegt hat. Also, wir machen Erfahrung unter praktischem Aspekt und das heißt, die Erfahrung selber sollte moralisch ausgerichtet sein. Die höchsten Zwecke sind die moralischen und die sollen sich, nicht, das ist ein unbedingter Anspruch, wie wir gesehen haben, unbedingtes Sittengesetz, die sollen sich in der Erfahrung realisieren lassen. Daher muss in der Erfahrung selbst, in dem, was wir da so vorgegeben haben, schon eine zweckmäßige Ordnung enthalten sein. So wie wir früher nur aus der theoretischen Perspektive gesehen haben, dass die Erfahrung eben eine Systematik hat, die grundgelegt ist in der Systematik des Mundus Intelligibilis. So jetzt von der praktischen Seite her, die Systematik gibt uns die Möglichkeit, uns moralisch zu verwirklichen. Das Gute, das Sittengesetz, muss sich in dieser Welt realisieren lassen, auch in dieser praktischen, also in dieser empirischen Welt. Also die Natur selbst muss zweckmäßige Einheit hineingelegt haben. Denn ohne diese hätten wir sogar selbst keine Vernunft, weil wir keine Schule für dieselbe haben würden und keine Kultur durch Gegenstände, welche den Stoff zu solchen Begriffen darbieten. Also wenn Sie sich vorstellen, wie es da in dem Kapitel über die regulativen Ideen angesprochen wurde, wenn der Inhalt völlig chaotisch wäre, wenn wir nicht synthetisieren, nicht begrifflich aufarbeiten, nicht systematisieren könnten, dann könnte man weder erkennen noch handeln. Das Handeln selber stützt sich ja auch auf ein zusammenhängendes Erkennen. Dann wäre ein solches nicht möglich und dann hätten wir keinen Verstand und auch keine Vernunft. Wir könnten überhaupt uns nur in chaotischer Weise vielleicht bewegen, wenn wir überhaupt noch bewegungsfähig wären. Also keine Kultur durch Gegenstände, welche den Stoff zu solchen Begriffen darbieten. Jene zweckmäßige Einheit ist aber notwendig und in dem Wesen der Willkür selbst gegründet. Also jene, die moralische Zweckmäßigkeit ist notwendig, die ist unbedingt, die kommt aus dem an sich sein. Diese also, welche die Bedingung der Anwendung derselben in concreto enthält, muss es auch sein. Also grundlegend ist die praktische Zweckmäßigkeit, aber der folgend muss dann natürlich auch die Natur mitmachen, und zwar die empirische Natur. Die muss so weit zweckmäßig sein, dass wir in ihr sinnvoll handeln können. Und so würde die transzendentale Steigerung unserer Vernunfterkenntnis nicht die Ursache, sondern bloß die Wirkung von der praktischen Zweckmäßigkeit sein, die uns die reine Vernunft auferlegt. Also dass wir mit unserem Erkennen dann über das Bedingte hinaus noch nach dem Unbedingten fragen, das ist jetzt nicht die Ursache, dass wir dann nachher ins Praktische hineingeraten, sondern umgekehrt. Weil die Erkenntnis immer schon praktisch begründet ist, darum geht sie über das Bedingte hinaus zum Unbedingten. Weil sie immer schon von dieser praktischen Unbedingtheit beseelt ist. Also dieses Zitat wollte ich abschließend noch bringen, weil es sehr schön die Verschränkung von theoretischer und praktischer Vernunft zeigt, wie sie bei Kant vorliegt. Nicht im Sinne eines Pragmatismus, würde ich sagen, sondern, ich meine, Pragmatismus ist eine sehr flache Sichtweise im Vergleich zu dem, was Kant hier darstellt. Ne? Weil die Vernetzung ja hier wirklich bis ins Unbedingte, bis ins Absolute hineinreicht. Und da ist das schwer vergleichbar mit den neueren Entwicklungen. Ja, soweit die kurze Zusammenfassung vom letzten Mal noch, von diesem Ergebnis, ne, und ein bisschen eine Ergänzung dazu. Sie wissen, nächste Woche Prüfungstermin, Montag, Dienstag, Mittwoch. Anmeldung übers Univis Online. Ich werde den Stoff jetzt noch einmal dann anschließend, nachdem ich das abgeschlossen habe, zusammenfassen. Aber ich kann natürlich jetzt nicht mehr viel eingehen auf die Argumente, die ich da gebracht habe. Und habe auch gemerkt, dass es ganz schön umfangreich ist, dass es ganz schön viel Stoff ist. Andererseits gibt es ja auch 5 ECTS-Punkte und nicht bloß 3 für diese Vorlesung. Das ist wahrscheinlich zumutbar. Ja, Sie wissen, 10 bis 17 Uhr in meinem Zimmer oben und Sie müssen sich selber irgendwie rein, können zu dritt reinkommen jeweils, können Ihre Materialien heranziehen und sollten halt den Gedankengang einigermaßen verfolgt haben. Gibt es noch Fragen zu Prüfung? Nächster Termin dann Anfang Oktober und dann laufen die Gesprächsstunden. Haben Sie noch Fragen zu diesen Ergänzungen? Zu diesen technischen Anregungen. Der Prüfungsstoff, wissen Sie ja, beinhaltet auch die Literaturangaben, die im Vorlesungsverzeichnis schon gestanden sind. Descartes 2 Stellen, von Jung 2 Stellen und die Vorrede zur zweiten Auflage Kritik der reinen Vernunft. Dann haben wir noch 3 kleinere Abschnitte aus der Kritik der reinen Vernunft, aus der transzendentalen Ästhetik, den Anfang. Transzendentalen Logik-Einleitung, Paragraph 10 haben wir gehabt. Also nein, das ist schon Einleitung, erster, zweiter Absatz und dann noch den Paragraph 10, das ist zur Kategorientafel. Ne? Wollen Sie noch irgendwas zusätzlich wissen dazu? Gut. Ja, ich habe Ihnen angekündigt, dass ich jetzt auch eine Kritik Kants folgen lassen möchte. Ne? Das ist fast schade drum. Das ist ein schönes System, wenn man es einmal halbwegs durchschaut, ne, dann sieht man doch, wie das wunderbar zusammenpasst in sich. Aber wenn es wirklich völlig korrekt wäre, dann müsste man bei Kant stehen bleiben. Ne, dann dürfte man gar nicht weiter über ihn hinausdenken. Daher möchte ich doch ein paar wesentliche Kritikpunkte aufzeigen. Einerseits das Zutreffende, ne, die Idealismuskritik bei Kant selbst, von der er ja prinzipiell ausgeht, dass das Denken als solches kein Inhalt ist. Das Denken ist für sich selbst, wenn es ganz mit sich allein ist, unbestimmt und leer. Es ist dann für sich selbst nicht zu fassen. Und daher kann es auch nicht aus sich selbst einen Inhalt hervorbringen. Eine Kritik, die man schon auf die Zukunft in Bezug von Kant anwenden kann, auf den deutschen Idealismus dann, der nach Kant gekommen ist, der eigentlich diesbezüglich vollkommen hinter Kant zurückfällt und hinter diese Kritik des Idealismus, der sich nämlich eingebildet hat als absoluter Idealismus, dass das Denken oder das Geistige sich selbst differenzieren könne. Und das erweist sich als völlig unmöglich und das hat Kant auch schon eingesehen. Also das Denken, wenn es überhaupt ein solches gibt, dann braucht es einen Inhalt von außen, sagt Kant. Es muss ihm von außen ein Inhalt gegeben werden, weil es sich selber nicht verinhaltlichen kann oder differenzieren kann. Und dann an diesem Inhalt ist es dann jeweils das Wissende oder Denkende dieses Inhalts oder auch weiterer Inhalte. Wenn der Inhalt aber von außen kommt, dann hängt vieles damit zusammen, in der kantischen Systematik haben wir gesehen, dann ergibt sich auf jeden Fall daraus auch eine Differenzierung des Erkenntnisvermögens in eine aktive und eine passive Seite. Das Denken als solches wird als aktiv aufgefasst, reine Spontaneität, und es braucht aber, um einen Inhalt zu erlangen, eine Rezeptivität, um überhaupt von außen affiziert werden zu können, um einem Einfluss ausgesetzt werden zu können. Also diese Differenz zwischen Verstand und Sinnlichkeit ist notwendig, sonst könnte das Denken keinen Inhalt haben. Und weil es dann eben von außen affiziert wird, ist ihm ein Stoff gegeben, der von der Einheit des Bewusstseins dann synthetisiert wird. Das haben wir ohnehin schon ziemlich ausführlich besprochen. Der Stoff selber müsste dann freilich unsynthetisiert sein. Das, was da gegeben ist, sofern es gegeben ist, und man muss es ja wesentlich unterscheiden von der synthetisierten Form, weil sonst werden wir wieder nur denken. Also es muss was anderes da sein, es muss diese Rezeptivität, diese passive Seite geben. Deren Inhalt kann dann nur sein, das Unverbundene, das völlig zerstreute Einzelne, das Mannigfaltige als solches, noch ohne jegliche Verbindung. Man könnte auch sagen, das ist dann ganz chaotisch. Das muss der Stoff sein, der aus der ganzen Konstruktion folgt. Aber es gibt jetzt eine gewisse Schwierigkeit, dieses vereinzelte Material überhaupt zu erfassen. Wenn es uns bewusst ist, das Gegebene des Inhalts, dann ist es ja immer schon auf die Einheit des Bewusstseins bezogen. Dann ist es schon in der Einheit des Bewusstseins in irgendeiner Weise verbunden, synthetisiert. Zuerst einmal bei Kant unmittelbar durch die Einbildungskraft. Dann hat es immer schon eine anschauliche Gestalt. Es ist nicht mehr in der Weise bloß vereinzelt und unverbunden. Die Frage ist dann, woher wissen wir überhaupt, dass der Stoff als solcher in derartiger vollkommener Zersplitterung gegeben ist, als lauter Einzelnes, als Mannigfaltiges. Woher wissen wir das? Erleben können wir es nicht. Wenn wir etwas bewusst haben, ist es schon verbunden. Woher wissen wir es dann? Von Kant her schließen wir es. Wir schließen es eben aus all dem, was ich gerade vorher gesagt habe, weil das Denken keinen Inhalt hat, weil es von außen affiziert werden muss, weil sich dadurch diese Differenz von aktiv und passiv in der Erkenntnis ergeben muss. Und weil daher eben das Sinnenmaterial als solches zerstreut sein muss, noch nicht verbunden. Also alles das setzen wir voraus, damit wir wissen, der gegebene Stoff ist chaotisch, unverbunden, zerstreut, vereinzelt. Eins vom anderen abgetrennt. Man könnte also auch sagen, dieses Sinnenmaterial, dieses zerstreute Sinnenmaterial ist die Folge eines Gedankens. Es ist eigentlich aus einem gedanklichen Prozess, aus einem Gedankengang abgeleitet. Und daher ist dieses Sinnenmaterial selber ein Gedanke. Und sogar dieser Gedanke, das ist eigentlich jetzt schon ganz eine gravierende andere Auffassung, als sie Kant selber hat. Das Sinnenmaterial ist für ihn nicht ein bloßer Gedanke, weil sonst wären wir überhaupt nicht zu einem Inhalt gekommen. Weil sonst müsste ich ja gleich das Denken selber differenzieren. Also, es ist so, wie wir es jetzt entwickelt haben, aber doch nur ein Gedanke. Weil wir können es ja nicht erleben. Und jetzt müssen wir überlegen, ob man es überhaupt in Gedanken fassen kann. Der Gedanke selber tut sich schon schwer, diese Zerstreutheit zu fassen, diese Unverbundenheit des Materials. Denn wenn wir den Begriff haben des Mannigfaltigen, des vielen Einzelnen, das voneinander abgetrennt ist, dann vereinigen wir in unserem Begriff ja schon wieder diese vielen Einzelnen. Sonst können wir es ja gar nicht denken. Indem wir die Vielheit denken, die Vielheit des Einzelnen denken, umfasst unser Begriff alle Einzelnen, die er darin denkt. Und insofern bezieht er sie aufeinander. Und wenn er sie voneinander abtrennt, dann können wir auch sagen, eins ist getrennt vom anderen. Die sind voneinander getrennt und wir müssen die vielen Einzelnen zusammendenken, um sagen zu können, die sind unverbunden und abgetrennt voneinander. Also auch der Begriff ist gar nicht in der Lage, diese zerstreute Einzelheit als solche zu fassen. Er muss zusätzlich noch eine Denkanstrengung unternehmen und muss jetzt von der Beziehung, in der das Einzelne auch im Begriff immer schon steht, zu abstrahieren versuchen. Wir sagen, wir denken es zwar jetzt zusammen, aber in Wirklichkeit oder als solches ist es nur zerstreut vorhanden oder gegeben. Also er müsste eigentlich jene Relation, die das Denken selbst notwendigerweise herstellt zwischen den Einzelheiten, wieder wegdenken. Ja? Er muss eigentlich die Tätigkeit des Denkens wegdenken, das Denken selbst wegdenken und auf diese Weise zu etwas anderem des Denkens kommen. Ja? Aber man könnte jetzt genauer sagen, auf diese Weise ein anderes des Denkens zu denken. Ja? Es wird wieder nur gedacht. Also die ganze Sinnlichkeit ist nur gedacht. Es ist ein Gedanke. Ja? Und damit wird also diese ganze Sinnlichkeit, so wie Kant sie darstellt, dieses Sinnenmaterial und damit auch die Passivität der Sinnlichkeit selber, ne, die dieses Material in sich haben soll, wird zu einem Resultat des Denkens, hochvermittelterweise durch alle möglichen Gedankengänge hindurch. Ne, anfangen von der Selbstreflexion des Denkens, dass sich in seine eigene Unbestimmtheit zurückzieht und weiß, dass es was anderes braucht, ne, bis hin zu dieser Abstraktion von jeglicher Relation. Ja, lauter Gedankengänge, die dahinter stehen. Und aus denen soll dann eben die Sinnlichkeit als Resultat rauskommen. Ja, und diese Sinnlichkeit ist daher selbst nur ein Gedankenkonstrukt und hat mit der wirklichen Sinnlichkeit nichts mehr gemein. Ja, die sollte ja wirklich was anderes sein als das Denken. Und wir es hier mit einem Begriff zu tun haben. Ja. Wenn aber die Sinnlichkeit in dieser Weise nur ein Denkinhalt ist, ein Begriff ist, ein Gedachtes ist, dann kann sie natürlich auch nicht über das Denken hinaus zu einem Sein außerhalb des Denkens hinleiten. Es ist ja selber nur ein Gedanke. Wie soll ein Gedanke jetzt über das Denken hinausführen? Der ist ja selbst im Denken. Kant konzipiert es zwar so, dass die Sinnlichkeit so quasi die Außengrenze des Denkens ist, die von außen beeinflusst wird, aber wenn wir es jetzt genauer anschauen, zeigt sich, dass diese Außengrenze selber nur gedacht ist und dass daher das Draußen auch wieder nur ein Gedanke ist. Also von dieser Art Sinnlichkeit können wir nicht über das Denken hinaus zu etwas außerhalb, zu einem Sein außerhalb des Denkens gelangen. Das Affizierende, die Dinge an sich, waren ja schon ein Gedanke und das gibt Kant ja unumwunden daran zu, ne? Die Dinge an sich müssen gedacht werden, wenn man sie nicht ziemlich erfassen können. Ne? Die waren ja schon ein Gedanke und jetzt stellt sich heraus, das Affizierte, die Sinnlichkeit, ist auch nur ein Gedanke. Ne? Also es löst sich überhaupt alles in Gedanken auf. Die ganze transzendentale Affektion, ne, dass die Dinge an sich, ein Ich an sich affizieren, dieser ganze Prozess des Erkennens, der überhaupt einen Inhalt erst hervorbringen soll, der dem Denken erst Inhalt geben soll, der spielt sich selbst nur im Denken ab. Ja?
Ja.
Naja, wir haben ja gesehen, dass Kant davon ausgeht, dass das Denken faktisch Inhalte hat. Ja? Das war die Problematik gegen Descartes, gegen die unmittelbare Differenz. Er wollte nicht zuerst zeigen, wie, sondern er fängt einmal damit an, das. Und dann schließt er auf die Voraussetzungen. Also kommt er eben auf die Sinnlichkeit und auf diese Affektion.
Ja? Widersprüchlich, aber da reden
wir nicht. Ja, widersprüchlich, es ist einfach so nicht zu halten. Ne? Es stellt sich heraus, dass die Sinnlichkeit eigentlich ins Denken hereingeholt wird, in Wirklichkeit. Ne? Und nicht eine Außengrenze des Denkens ist. Zu einem Sein hin, das außerhalb des Denkens liegt. Also wir sind eigentlich jetzt wieder zurückgeworfen in den Innenraum des Denkens. Ja? Und in ein Denken, das eben bestimmte Inhalte hat. Wir sind zurückgeworfen auf das Faktum, dass das Denken Inhalte hat. Und dass es sich eben auch an diesen Inhalten dann selber wissen kann. Und nur an Inhalten. Ja? An sich allein könnte es sich nicht wissen, aber an den Inhalten kann es sich wissen. Aber es ist natürlich auch bedingt an diesen Inhalten. Ja? Wir bleiben im Bedingten. Der Übergang hinaus zu einem unbedingten Sein ist jetzt weggefallen. Ja? Wir bleiben im Bedingten, weil das Denken ja die Inhalte, die es hat, nicht selber geschaffen hat. Ja? Das ist ja gerade das Problem, dass es sie nicht selber schaffen kann. Ja? Wenn es also Inhalte hat, dann ist es auch bedingt an diesen Inhalten. Es ist abhängig von diesem Inhalt. Es ist endlich. Also von den Dingen an sich und von der Sinnlichkeit her kommt man nicht übers Denken hinaus. Wir könnten jetzt überlegen, ob sich von Kant her noch ein anderer Weg bietet, um über diese Bedingtheit des Denkens hinaus zum Unbedingten weiterzukommen, wenn doch die Dinge an sich und die Sinnlichkeit diesbezüglich völlig versagen. Und wir könnten versuchen, ob es nicht über das denkende Ich selbst geht. Denn das war ja immerhin auch als Voraussetzung seiner Inhalte unbezweifelbar gewiss. Es war das, worauf alle Inhalte als Einheitspunkt bezogen sind, indem sie alle aufeinander bezogen werden. Und von dieser Unbezweifelbarkeit her müsste man doch eigentlich annehmen, dass hier irgendwo eine Art Unbedingtheit zugrunde liegt. Und wir sehen im Nachhinein jetzt auch, dass Kant, ja, ich habe das gar nicht besonders hervorgehoben, aber im Nachhinein wird es deutlicher, dass Kant ja das denkende Ich voraussetzt, ursprünglich inhaltslos, aber nicht so, dass es nicht Inhalte bekommen könnte. Es ist ja das, was durch seine Verbindung mit einem Ding an sich dann auch affiziert werden kann, von den Dingen an sich. Und deshalb, weil es ja nicht bloß als Wissen von Inhalten schon da ist, sondern schon vorweg, bevor es Inhalte hat, angesetzt wird, als das, was affiziert werden kann. Deswegen gibt Kant ihm auch ein An-sich-Sein. Das Ich selber hat ein An-sich-Sein noch vor seiner Inhaltlichkeit und über diese hinaus. Und durch die Affektion kommt es dann erst zu seinen Inhalten, zu seiner Selbstreflexion und nach Kant ihm auch zu seinem Wissen von einem eigenen An-sich, das vorausgesetzt ist. Also er schreibt ihm ein An-sich-Sein zu, das als solches nicht erkennbar ist, das aber von Kant jetzt ganz dezidiert schon eingereiht wird, ja wohin eingereiht wird, in das Affektionsmodell. Es ist der Gegenpol zu den Dingen an sich. Es ist das eben, was affiziert wird. Und die Dinge an sich sind das Affizierende. Also in diesem Affektionsmodell haben wir zwei Seiten, einerseits die Dinge an sich, andererseits das Ich an sich, das durch sie zu Inhalten kommt. Und dadurch wird aber das Ich an sich selber jetzt im Rahmen eines solchen gedanklichen Modells der Affektion, sogar einer überempirischen Affektion, wird dieses Ich an sich zu einer gedachten Komponente. Das ist ein Teil dieses Prozesses der Affektion. Und als solcher Teil ist es gedacht, und bekommt auch dann im Laufe der Systematik weitere gedankliche Eigenschaften zugeschrieben. Oder anders gesagt, Kant reduziert dieses Ich, dieses Denkende, auf ein Gedachtes. Er macht ein Gedachtes draus. Er bestimmt zumindest begrifflich. Vorsichtig genug, man kann es nicht anschauen, man kann es nicht erkennen, aber man kann es in ganz bestimmter Weise denken, im Rahmen seiner Grundlegung von Erfahrung überhaupt. Es ist also ein Gedachtes, obwohl das Denkende als solches ja überhaupt nie in seinem Gedachtsein aufgeht. Das Denkende als solches ist allem Gedachten vorausgesetzt und selbst dann, wenn man dieses Denkende denkt, bleibt es vorausgesetzt. Es ist also überhaupt durch Denken nicht einzuholen. Wenn ich denke, dass ein Denkendes vorausgesetzt ist, dass die Einheit dessen, worauf ich alle Inhalte beziehe, das Denkende selber, dieser Denkakt ist, dann habe ich ihn schon wieder zu einem Inhalt gemacht. Und wenn ich ihn als Inhalt habe, wenn ich ihn denke, dann bin ich als Denkendes schon wieder vorausgesetzt. Also das Denkende selber lässt sich denkend gar nicht einholen. Und wenn man auch sagen könnte, okay, das ist aber das an sich sein, das Ich, dann können wir es trotzdem begrifflich nicht bestimmen. Wir können es nicht auf ein Gedachtes reduzieren. Wir können es eben auch nicht darauf reduzieren, dass wir sagen, es ist ein affizierbares an sich sein. Weil dann ist es ein Gedachtes im Rahmen von bestimmten gedanklichen Zusammenhängen. Also so geht eigentlich die Bestimmung des an sich Seins bei Kant an der Möglichkeit, es überhaupt zu fassen, beziehungsweise an seinem eigenen Sein, das es hat, das uneinholbar ist, immer vorbei. Für Kant selber hingegen ist es ganz und gar nicht so, sondern er bestätigt an der Erfahrung, die er selber in diesem Affektionsprozess begründet, mit dem Mundus intelligibilis, der schon vorausgesetzt ist, damit das Ich affiziert werden kann. Ne? An der Erfahrung bestätigt er den Mundus intelligibilis und an der Unbedingtheit des Mundus intelligibilis begründet er wieder dann die Systematik der Erfahrung. Ne? Das bestätigt sich gegenseitig alle. Ne? Eingeschlossen eben das ganze Affektionsschema, das er da hineinbringt. Und von dort her meint er eben, könnten wir jederzeit über unser Denken hinaus auf ein unbedingtes Sein an sich schließen. Und dieses Sein an sich ist uns dann speziell durch die Vernunft zugänglich, durch die praktische Vernunft in besonderer Weise, weil Kant selber die Vernunft in ihrer reinen Spontaneität des Denkens ja mit dem Ich an sich identifiziert. Also dieses Ich an sich ist ja Mitglied im Mundus intelligibilis. Und das weist sich aus in dieser reinen Spontaneität der Vernunft, weshalb sie ja auch zum Unbedingten weiterdenken kann. Ne? Und weshalb sie überhaupt auch das Sittengesetz erfassen kann. Ne? Also sie ist ein Mitglied in diesem Mundus intelligibilis und deswegen können wir uns auf dieses Sein außerhalb unseres Denkens beziehen. Wenn wir aber eben jetzt die Dinge an sich streichen müssen, ja, und mit den Dingen an sich die Affektion streichen müssen, dann müssen wir auf der anderen Seite genauso jenes Ich an sich streichen, das ja in erster Linie mal als Affizierbares bestimmt wurde. Ja, als Gegenpol im Rahmen dieser ganzen Affektionskonzeption. Das heißt, der ganze Mundus intelligibilis muss gestrichen werden. Ja. Und die Fundierung der bedingten Erfahrungswelt, Erscheinungswelt, diese Fundierung in einem unbedingten Sein, fällt jetzt in sich zusammen. Ja? Es bleibt uns nur mehr das Denken selber wieder als Faktum übrig, das seine Inhalte hat, das an ihnen bedingt ist, das über sich hinaus fragen müsste, das die ganze Problematik aufrollen kann, seine eigene Endlichkeit bedauern und problematisieren kann. Ja? Das bleibt uns übrig. Aber von der Systematik Kants bleibt uns fast nichts mehr übrig. Ja? Also diese Systematik, so wie Kant sie aufbaut und fundiert, ist nicht haltbar. So schön sie in sich zusammenpasst. Ja? Das ist einerseits eine Kritik an den Interpreten, die überall in Kant Dualismen finden und die nirgendwo die Vermittlung finden, weil sie den Mundus intelligibilis ohnehin von vornherein ausklammern, ne? Angefangen von Fichte und so weiter. Also das kann man Kant nicht zusprechen, aber wenn man dann versteht, wie er es meint, wenn man diese Fundierung mit einbezieht, dann zeigt sich schrittweise, dass sie doch so nicht greift, ne? Das ist nicht möglich. Es gibt also keinen Übergang auf diese Weise vom Gefängnis unseres Bewusstseins, ne, unseres reflexiven Wissens, zu etwas, was dem Bewusstsein selber oder dem Denken noch vorausgesetzt in dem Sein außerhalb des Denkens. Diesen Übergang können wir so keinesfalls bewerkstelligen. Aber Problem ist zusätzlich auch noch die Funktion des Denkens, wie Kant sie sieht. Ja? Denn Sie müssen ja bedenken, dass überhaupt dieses Einzelne in der Sinnlichkeit gar nicht vorliegt. Ja? Die Sinnlichkeit ist nicht so ein zerstreutes Material. Daher wird auch sehr fraglich, ob das Denken in der Weise synthetisierend ist. Ja? Weil von Kant her haben wir das Einzelne und das bezogen auf die Einheit des Denkens und daher Synthesis des Einzelnen. Ja? Aber wenn es das Einzelne gar nicht vorhanden ist, wird ja auch diese Synthetisierungsleistung des Denkens völlig fragwürdig. Ja? Wir müssen uns überhaupt erst darum kümmern, was das Denken in Wirklichkeit tut.
Bitte, ne? Weil diese Synthetisierungsleistung des Denkens, die haben Sie uns doch sehr schön gezeigt bei der Kritik am Jung.
Dass ja,
die Relation keine Eindrücke sind.
Schon.
Dass das Gedanken sind, dass die Idee der Gedanken ist, dass die Beziehung im Denken ist.
Okay, dann resultiert aber wieder nur, dass wir ein Bewusstsein mit Inhalten haben. Wir wissen aber nicht, woher die Inhalte kommen. Wenn wir sagen, von draußen, von den Gegenständen, das sind auch Gedanken. Ne? Oder das sind schon Erscheinungen in unserem Bewusstsein. Ne? Also, das können wir schon sagen. Insofern hat Kant recht und auf das reduziert er sich auch. Dass es ein Bewusstsein gibt, das in sich viele Inhalte vermittelt. Aber Kant macht ja viel einen weiteren Schritt noch. Er sagt ja, das Material ist ursprünglich einzeln und das Bewusstsein muss zuerst einmal synthetisieren, ja, damit es überhaupt was Anschauliches in sich hat. Und dann kannst du darauf reflektieren mit einer intellektuellen Synthesis noch, indem du das auf die Einheit des eigenen Bewusstseins bezieht. Aber das ist jetzt nicht mehr so klar. Ob das Bewusstsein, das Denken, diese Einheit, dieses oberste Denken, das wirklich synthetisierend tätig ist. Ich würde sagen, das kann nicht stimmen. Weil sonst landen wir ja wieder bei so einem völlig zerstreuten, vereinfachten Inhalt.
Ja? Ja, aber man kann doch zum Beispiel einen einzelnen Geruch wahrnehmen oder einen Ton vernehmen.
Ja, ja,
also einzelne Sinneseindrücke kann man doch schon haben, oder?
Die sind aber nie völlig einzeln. Da hat der Kant ja selber schon dagegen vorgefolgt. Ne? Wenn wir sie im Bewusstsein haben, sind sie schon gestaltet. Ne? Das Einzelne ist ein Abstraktionsprodukt, wenn wir von den Verbindungen absehen. Aber jeder Inhalt ist schon Inhalt eines Bewusstseins, das viele Inhalte hat. Und sie in sich aufeinander bezieht. Ne? Aber es gibt nicht einen ursprünglichen zerstreuten Inhalt, ne? Von dem her sich dann die spezielle Tätigkeit des Denkens herleitet. Daher müsste man neu überlegen, was das Denken eigentlich ist.
Ja? Entschuldigung.
Ja?
So gesehen wäre das Denkvolle.
Ja?
Ja. Etwas völlig aus diesem Denkbereich stehende. Wenn
jemand
das Einzelne zu denken,
ist
ja bereits im Dualismus.
Ja. Es ist, man könnte sagen, es ist einfach ein Gegenbegriff zu aller Allgemeinheit. Ne? Aber eben eine Abstraktion des Denkens selbst. Es abstrahiert alle Verbindung weg. Ja, wie ich gesagt habe vorher, es versucht sich selber wegzudenken. Aber eben dadurch zeigt sich, dass jedes Einzelne schon im Zusammenhang mit anderen steht. Ne? Diese Argumentation finden Sie bei Hegel am Anfang der Phänomenologie des Geistes. Ne? Mit dem Dies, Hier und Jetzt, das als Einzeln aufgefasst wird, stellt sich heraus, dass das immer schon Beziehung auf alles Mögliche steht. Ne? Und daher ist die Wahrheit dieser sinnlichen Gewissheit ist die Allgemeinheit. Ne? Das ist immer schon gedacht. Nichts mehr über. Und Sie sehen das auch als Gegenposition zu Kant, ne, der noch was anderes ansetzt, über die Sinnlichkeit hinaus ein Sein dann ansetzt, außerhalb des Denkens, das fällt bei Hegel dann natürlich weg. Ne? Da bleibt dann nur mehr das Denken über und das muss dann absolut sein. Ne? Und daraus der ganze absolute Idealismus, wo das Denken sich dann selber differenzieren muss. Ja?
Also so ist es scheinbar thematisiert Kant sozusagen eine Kausalität, aber eine zwischen den Zum Beispiel eine Kritik von Schopenhauer an Kant ist, dass er nie in seiner Kritik, in seiner gesamten Kritik der reinen Vernunft, die kausale Verbindung zwischen dem äußeren Inhalt und dem Sinn des Organs
realisiert.
Also, und zwar sagt er absichtlich, weil wenn er es zugeben würde, es gibt eine kausale Verbindung, dann müsste er den Schopenhauer Empirismus. Andererseits wäre aber alles Denken und dann müsste man den barkischen Idealismus.
Gut, das ist eine Kritik, die schon vorher von Jacobi gekommen ist, ne? Dass diese Beziehung ja eigentlich eine kausale ist. Aber das habe ich ja schon mit Kant zurückgewiesen. Denn Kant argumentiert ja nicht mit einer Kausalität im Sinne der Erfahrung, im Sinne dieser Kategorie, sondern er argumentiert mit der Unbestimmtheit des Denkens. Und er sagt einfach, Faktum ist, dass uns die Sinne, die Dinge an sich immer schon affiziert haben. Aber es ist eine transzendentale Affektion, das heißt, wir können es nicht erkennen, wie. Da können wir nicht sagen, das ist kausal. Ne? Also Kant selber würde das einfach ins An sich abschieben und sagen, das ist vorausgesetzt, genauso wie die Verbindung eines Ich an sich mit einem Ding an sich, ne? Von der wir nicht sagen können, wie diese Gemeinschaft der Substanzen zustande kommt. Ne? Ich habe Ihnen da aus dem Paralogismus zitiert, relativ am Anfang. Das würde Kant sagen, das sind Voraussetzungen, die man sieht. Da können wir nicht unsere Kategorien drauf anwenden. Ne? Insofern ist diese Kritik nicht zutreffend. Ne? Weil Kant dezidiert den Unterschied macht zwischen dem Bereich, wo die Kategorien Erkenntnis liefern können, und das ist der empirische Bereich. Und dem, was alle Erfahrungen vorausgesetzt ist, und da können die Kategorien höchstens in Analogie und über die praktische Vernunft dann von einer Kausalität aus Freiheit sprechen. Ja? Aber nicht.
Ich sage jetzt nicht die Voraussetzung, und wir reden selbst nicht ein Denkakt ist. Also immerhin auch ein Gedanke.
Wenn Sie jetzt das Verhältnis des Denkaktes zu seinem Denkinhalt meinen, das ist das, worauf Sie jetzt anspielen.
Ja?
Dann ist es wieder etwas, was übers Denken hinausreicht. Ne? Der Denkakt kann nicht eingeholt werden. Wenn Sie von Denkakt sprechen, dann ist das ein Gedachtes, dem ein Denkakt vorausgesetzt ist. Und wenn Sie das jetzt auch wieder denken, geht es unendlich weiter. Sie kommen nicht dorthin. Während Kant diesen vorausgesetzten Denkakt, beziehungsweise die Spontaneität des Ich, zu einem Gedachten macht. Und vor allem deswegen zu einem Gedachten macht, weil er sagt, das ist mit einem Ding an sich verbunden und kann daher affiziert werden. Also ist ein Gedanke, ein Begriff, aber das Denkende als solches ist damit überhaupt nicht getroffen. Das entzieht sich dem Begriff. Wie man das überhaupt fassen kann, ist eine andere Frage. Aber so, wie es bekannt gefasst wird, ist es das nicht. Also wir müssten die ganze Tätigkeit des Denkens neu aufrollen, wir müssten die Erfahrung neu aufrollen, wir müssten vor allem zuerst einmal ein wirklich anderes des Denkens finden. Weil wenn die Sinnlichkeit nichts wirklich anderes ist, dann ist ja völlig offen, woher das Denken auch seine Inhalte haben soll. Beziehungsweise, wenn man fragt, woher, dann hat man sich schon wieder auf das kantische Modell festgelegt und sagt, es muss von außen irgendwo kommen. Vielleicht ist es gar nicht so. Weil wie man sieht, führt das ja in unauflösliche Schwierigkeiten hinein. Wenn man diese Affektion von Locke her aufnimmt, wie es Kant macht, und bei dem bleibt, dann ist das selbst schon in Gedanken aufgefasst, eine Affektion, und das Material dazwischen löst sich auf in einem bloßen Begriff, in eine Abstraktion. Und wenn wir so ein wirklich ganz anderes des Denkens finden, dann ist aber auch klar, dass das Denken selber nicht die Vermittlung dazu sein kann. Dann müsste irgendwas anderes vermitteln zwischen diesem anderen und dem Denken. Versucht ist es nicht wirklich anders. Es muss wirklich außerhalb des Denkens sein. Und damit sind wir schon wieder mal über jede rein idealistische Lösung hinaus. Es kann nicht idealistisch aufgefasst werden, diese Vermittlung. Weil das Denken dann schon ein für alle Mal eine Grenze bekommt, über die es dann nicht hinweg kann. Und das liegt ja wieder andererseits ganz im Sinne Kants, dass wir den Idealismus in der Weise nicht gelten lassen. Aber so wie er ihn kritisiert, wird er seiner Idealismuskritik, seiner eigenen Idealismuskritik auch wieder nicht gerecht. So wie er ihn überwindet oder zu überwinden versucht. Weil eben dieses An-sich-Sein selbst nur ein Gedanke ist. Gut, das war mein abschließendes Statement jetzt in der Vorlesung zu Kant, also zu diesem System, wo man immer nur sagen kann, einerseits sehr viel dran, sehr viel Systematik, jahrzehntelanges Denken, ein ganzes Leben steht da dahinter, das passt auch in sich wunderbar zusammen, wenn man es versteht, aber es ist trotzdem nicht hart. Ja, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit und wenn Sie wollen, also wir können auch diskutieren über das Ganze, wenn Ihnen das lieber ist, oder ich mache noch so einen kurzen Aufriss über das, was wir im Semester gemacht haben. Bitte, ja.
Gibt es diese Kritik an nochmal einen Lösungsansatz?
Ja, ich würde schon jetzt einen anderen Lösungsansatz hier in die Debatte werfen. Nämlich bei der Suche nach dem ganz anderen, einige wissen es eh schon, ich habe schon öfter davon gesprochen, werden wir fündig im Bewusstsein selbst. Wir brauchen dann nicht schauen, woher das kommt von draußen, sondern im Bewusstsein selbst gibt es diese zwei Seiten, dass einerseits reflexive Allgemeinheit da ist und andererseits ein unmittelbar qualitativer Inhalt, die Qualitäten, die unter dem Titel der Qualia jetzt sehr viel diskutiert werden, aber nicht in diesem systematischen Zusammenhang. Diese Qualitäten dessen, was wir sinnlich aufnehmen, dessen, wie wir uns fühlen, Sinnes- und Gefühlsqualitäten, die unmittelbar in uns da sind, die lassen sich nicht begrifflich fassen. Beziehungsweise, wenn wir darüber reden, dann sind sie es nicht mehr. Wir können es nicht weitergeben mit Begriffen, wir können es nicht erklären, wir können es nicht vergleichen, intersubjektiv. Wir sind total auf unsere eigenen unmittelbaren Qualitäten angewiesen. Also wie viel wir auch drüber reden und reflektieren, es bleibt die Grenze der Reflexion an diesen unmittelbaren Qualitäten immer da. Die sind also völlig anders, aber nicht jetzt konstruiert von außen gekommen oder was, sondern wir finden sie einfach vor. Und so schnell kommen wir dann nicht zu einem Außen, sondern zuerst müssen wir mal diese Differenz in uns klären. Und daher müssten wir von dort ja mal fragen, was ist denn, ich nenne das jetzt radikale Differenz, ne, im Unterschied zur unmittelbaren Differenz, die immer nur im Denken auftritt, was ist denn die Vermittlung dieser radikalen Differenz? Ne? Das kann nicht das Denken sein, das ist nur die eine Seite, ne? In all seinen Stufen. Ne? Es muss aber dort einen Inhalt herhaben, weil sonst wäre es überhaupt nie zu einem Denken geworden. Ne? Also es ist angewiesen auf diese Qualitäten. Und das muss in uns eine Verbindung da sein. Ne? Oder wir sind so quasi die Verbindung. Ne? Das sagt aber nichts. Ne? Wenn man wissen müsste, wie wir das sind. Ne? Also dort müsste man anfangen bei dieser radikalen Differenz und dann wieder nach den Voraussetzungen fragen. Ne?
Kann man dazu sagen, dass Kant den Fehler macht, dass er den Unterschied zwischen Bewusstsein und Denken macht, oder dass er das Denken, das Bewusstsein ins Denken nimmt?
Naja, ich habe das jetzt vorher ausgeführt, eben, er macht keinen korrekten Bewusstsein zwischen der Sinnlichkeit und dem Denken. Ne? Weil die Sinnlichkeit selber nur ein Gedanke ist. Er konstruiert sie. Ne? Er konstruiert einen Gegenbegriff zum Denken. Eben einerseits als dieses Unverbundene, andererseits als das Einzelne. Ne?
Aber ich sehe bei Kant selbst auf ich weiß nicht genau, wo er die Grenzen sind, aber ich glaube, er macht es nicht korrekt zwischen Bewusstsein selbst und Denken. Dass sich eines Gedankens bewusst ist und dass sich Bewusstsein eines Denkinhalts ja auch wieder ein Denkensbekannt ist, bei ihm eins zusammenfällt.
Meinen Sie jetzt so quasi, dass er das Denkende als solches nicht mehr vom Gedankeninhalt unterscheidet?
Das Denkende vom Denkakt oder die Instanz, die sich dessen bewusst ist, vom Denken selbst. Und in dem Bewusstsein müsste eben auch das andere geben. Ne? Und das andere zu denken. Das ist uns ja auch bewusst.
Ach so, ja, in dem Sinn. Ja gut, aber da müsste eine andere Differenz haben, um drauf zu kommen, dass das Bewusstsein von solchen unmittelbaren Qualitäten ja völlig anders sein muss als das Bewusstsein von der Reflexivität. Ja. Ja. Aber für ihn ist das ja nicht diese Differenz. Für ihn ist es nicht die radikale Differenz. Ja? Darum habe ich gesagt, das, was er als Sinnlichkeit auffasst, ist nicht unsere Sinnlichkeit. Sondern die Sinnlichkeit ist bei ihm ein Konstrukt von Einzelheit. Und hat als Gegenbegriff einfach jetzt das Denken, als synthetisierende Einheit. Ja? Das heißt, das Ganze ist im Rahmen des Denkens konstruiert. Und das andere habe ich auch angesprochen, dass das Denkende als solches, der Denkakt als solcher eben drüber steht und er reduziert ihn auf eine Spontaneität, die in gewisser Weise unter gewissen Bedingungen affiziert werden kann. Ja? Von außen.
Da gibt es dann. Gibt es nicht ein Argument, sondern die kantische Argumentation eigentlich einen zweiten Way out bei Kant?
Ja.
Wenn man einerseits von dieser Selbstgewissheit des Denkens ausgeht, also dass man sich an den Denken und dann das Faktum der Inhalte, die sich das Denken ja selbst nicht geben kann, ist da nicht auch schon ein Wegweiser aus dem Denken?
Naja, das ist zuerst einmal nur die Einsicht in die Begrenztheit des Denkens. Ja? Nicht mehr. Und das ist eben genau die Problematik. Das Denken ist imstande, sich seiner eigenen Endlichkeit bewusst zu werden. Nicht nur der Endlichkeit seiner Inhalte, ne, das ohnehin, weil die sind aneinander begrenzt, sondern auch noch dessen, was alle diese Inhalte in sich hat. Weil das Denken weiß, es ist angewiesen auf diese Inhalte. Ne? Insofern ist es zwar das Prinzip aller Inhalte, bezieht sie auf sich, ne? Aber es hat die Inhalte nicht geschaffen. Sie sind ihm notwendigerweise vorgegeben und daran ist es endlich. Und das weiß es. Ja, natürlich kann man sagen, wenn es Endliches gibt, muss es Absolutes geben, nur ist das keine Antwort, sondern nur die Problemstellung.
Aber die grundsätzliche Berechtigung einer Behauptung, dass die Denken das vorausgesetzt haben,
ja.
die kann man schon ausschließen.
Ja, freilich. Es ist ja dem Denken schon einmal es selbst als Denkendes vorausgesetzt. Ja? Dieser Denkakt als solcher, die Einheit des Denkens, die wir nicht einholen können, ja? Die immer vorausgesetzt bleibt. Es ist sich selbst vorausgesetzt. Und andererseits ist ihm der Inhalt vorausgesetzt, in einer Weise, dass es nicht hinein kann zu diesem Inhalt, ja? Mit diesen unmittelbaren Qualitäten. Das sind zwei deutliche Grenzen des Denkens. Was jetzt dann drüber hinaus noch ist, ne, das ist jetzt Sache der Entwicklung eines solchen Ansatzes.
Aber der kantische Ansatz von der transzendentalen Frage ist grundsätzlich berechtigt.
Ja. Ich würde auch selber bei diesem unbezweifelbaren Ich denke ansetzen. Ja? Das ist wirklich von Descartes her der Punkt, der unverzichtbar ist. Ja? Nur was das ist, ja? Das genau zu analysieren, das ist dann ein Problem.
Descartes
ist nicht transzendental. Nein, ich würde auch überhaupt nicht mit den Lösungen unter Anführungszeichen von Descartes einverstanden sein, ja? Sondern nur mit dem Weg hin zu dieser Unbezweifelbarkeit. Die mündet dann, da hat der Kant auch recht, in der unmittelbaren Differenz von Bestimmtheit und Unbestimmtheit. Ne? Das Bewusstsein selber ist unbestimmt, die Inhalte sind alle bezweifelbar, sind bestimmt. Ne? Mit dem müssen wir uns jetzt einmal auseinandersetzen. Und wenn wir es aber dann so lösen wie Kant selber, dann stellt sich heraus, dass wir wieder nur im Denken bleiben, in der Selbsterkenntnis seiner eigenen Endlichkeit. Ne? Mehr schaut dann nicht raus. Und daher würde ich sagen, müssten wir einen anderen Ansatz zugrunde legen, eben diese radikale Differenz und über die dann hinaus fragen. Ja?
Ja. Die radikale Differenz entsteht aber auch erst so, dass man sagt, ich denke und ich kann mir denken, ich habe die Qual. Das heißt, die Qual entsteht auch wieder aus
dem Denken. Ja, dann müssten Sie ein.
Das kannst du gar nicht denken, begrifflich, oder? Stell dir vor, du hättest kein Denken. Könntest du nicht wirklich sagen, okay, das ist jetzt grün oder rot?
Ja, ja.
Jetzt aber nicht
dann mit. Ja, aber darum geht es ja, dass die beiden Seiten vereint sein müssen.
Und das ja, ist ja schon.
Das steht ja gleichzeitig.
Sie sind gleichzeitig da. Entstehen würde ja mal vorsichtig sein, ne? Weil da müssten wir ja schon außerhalb des Denkens stehen und schauen, wie das Denken entsteht. Ne?
Nein,
aber
sie,
ja, ja, das streitet überhaupt nicht ab. Sie sind da, sie sind zugleich da, sie sind voneinander abhängig. Ja, abhängig in der einen Weise, dass man, wenn man denkt, braucht man die Qualia. Ja? Umgekehrt kann es natürlich Lebewesen geben, die kein Denken haben und die mit den Qualien aufgehen.
Weil die wissen ja dann, dass sie Qualia haben.
Ja, ja, stimmt. Ist auch nicht richtig. Das ist ein anderer Zustand, aber sie haben die Qualia. Ne? Beziehungsweise, man kann das als Mensch nicht mehr nachvollziehen, wie ein Bewusstsein ist, das keine Reflexion hat. Aber im Rahmen unserer Reflexion können wir deutlich unterscheiden, was ist reflektierbar, begrifflich fassbar, mitteilbar und was ist unmittelbar erlebbar, allein. Ne? Was können wir nicht mitteilen? Sie können einem Blinden, von Geburt Blinden, die Farbe nicht erklären. Das geht nicht. Und Sie können es auch nicht vergleichen mit anderen Menschen. Und Sie können zwar viel drüber reden, aber Sie sind darauf angewiesen, dass andere auch ihre unmittelbaren Erlebnisse haben. Dann können Sie drüber reden. Aber Sie können nie vergleichen, ob diese Worte das wirklich treffen, was die andere Person erlebt. Also alles das. Das heißt nur, es ist zusammen da, es ist zugleich da, aber es ist vermittlungsbedürftig. Wir wissen nicht, wieso es überhaupt zusammen da sind. Hinweis schon, das Bewusstsein ist ja beides bewusst. Ne? Aber wenn wir sagen, das Bewusstsein ist das Vermittelnde, dann kommen wir in das Problem hinein, dass das Bewusstsein vom Reflexiven auf der einen Seite steht und das Bewusstsein vom Unmittelbaren auf der anderen Seite. Ne? Da müssen wir wieder fragen, wie kommen die zwei Bewusstseine zusammen?
Das verstehe ich immer.
Achso, ja, wollte ich sagen, weil
vorher. Ja. Weil du hast gesagt, im Tier hat es diese Qual auch. Ja. Aber wenn es nicht weiß, dass es diese Qual hat,
ja,
ja. Das
stimmt nicht. Weil sonst müsste das Denken ja die Qualie sich schaffen haben.
Als solche, wie in uns sind sie nicht vorhanden. Weil
nein, so wie für uns sind sie nicht vorhanden. Also nicht so problematisch, wie es für uns wird, wenn wir uns reflektieren.
Ja, müssen wir dem, was auch immer, also dem, was das Tier erlebt, müssen wir dann einen anderen Namen als nicht Qualie.
Ja, okay, ne? Wir können es ja überhaupt nicht genau sagen, wie ein Bewusstsein aussieht, das die Qualien nicht reflektiert, sondern nur sie hat.
Ne? Insofern sind die Qualien, so wie wir sie haben, schon vom Bewusstsein
abhängig. Ja, als Reflektierte natürlich, und wenn wir Qualien dazu sagen, natürlich, ja. Aber Sie müssen immer bedenken, das Denken hat sie nicht geschaffen. Und es kann überhaupt nicht hinein in diesen Bereich. Ne? Es kann auch die Einheit innerhalb dieses Bereichs nicht geschaffen haben. Und es hängt aber der unmittelbare Bereich auch in sich zusammen und ist geordnet. Sonst könnte gar nicht in geordneter Weise gedacht werden. Ne? Im Nachhinein auf Begriffe gebracht und so weiter. Ne? Und das rein chaotisch wäre, da hat der Kant wieder recht. Ne? Also die Verbindung, die Qualitäten selber haben, die Ordnung der Qualitäten, kann nicht aus dem Denken stammen.
Aber sie kann beeinflusst werden aus dem Denken, oder?
Das Denken, ja natürlich. In dem Sinn auch, dass wir natürlich neue Qualien schaffen können. Sie brauchen nur Bewegung machen, woanders hingreifen, haben wieder eine neue Qualität. Ne? Also, Sie schaffen es. Und das haben Sie vorher überlegt, ne? Vom Denken her setzt sich das um dann in eine Handlung und so schaffen Sie sich neue Qualität. Und die können Sie dann auch wieder reflektieren. Ne? Aber wie der Zusammenhang überhaupt möglich ist, das ist damit noch nicht gesagt. Ne?
Ja, bitte. Ja, also, ich schließe jetzt nicht direkt an, aber mir fehlt also eine These von der Kant auf, die meiner Ansicht nach unhaltbar ist. Das ist, Gedanken und Inhalt sind leer.
Ja.
Bitte, was meint er damit?
Ja, er meint damit nur, das habe ich eher gebracht. Das heißt nicht, dass sie völlig nichtig sind, sondern dass sie keinen empirischen Gegenstand haben, dass sie bloß formal sind und keine Erkenntnis vom Gegenstand
haben. Aber das ist
ja. Ja, das sind zwei Ebenen. Da müssen Sie unterscheiden zwischen dem, was im an sich vorausgesetzt ist und was wirklich noch nicht fassbar ist. Ja? Dieses völlig leere Denken, das eine Affektion braucht. Ja? Aber das, wo er sagt, Begriffe ohne Anschauungen sind leer, das meint schon, das ist ja viel später dann in der Kritik, ne? Das meint schon, dass es sich bloß um logische Begriffe handelt, ne? Die keine Gegenstandsobjektivität in sich haben. Ne? Sie müssen durch die Anschauung auf einen Gegenstand bezogen werden. Das ist ja überhaupt das ganze Schema der synthetischen, a priorischen Konstitution von Gegenständen. Ne? Also der Begriff muss sich auf etwas beziehen. Ne? Und die Anschauung wieder ist blind, weil sie ja noch nicht geordnet ist durch den Begriff.
Das ist schon klar, dass man sich auf das Denken auf etwas beziehen.
Das Denken muss erst die Einheit des Gegenstandes dazu bringen, ne? Die Objektivität.
Wie er dabei schuldig wird, was kommt denn vor dem Denken?
Ja, vor diesem verbundenen Denken, und also Begriff und Anschauung verbunden.
Schauen Sie, der Inhalt,
ja,
des Denkens, der hat ja eine Bedeutung, eine Bestimmung, was auch immer das ist.
Unabhängig vom Denken schon oder
nein, durch das Denken?
Ja,
gut. Im Begriff des Denkens.
Ja.
Also, wenn ich zu denken beginne,
ja,
und den Inhalt dieses Denkens jetzt darstelle, egal ob jetzt sprachlich oder nicht sprachlich,
ja,
ist auch ein Thema dabei, das nicht behauptet ist, aber sehr interessant, dann muss das ja ein Etwas sein.
Naja, nicht unbedingt. Ne? Also das kann auch auf vielen Umwegen erst ein Etwas werden, wenn Sie sich irgendeine Fantasiegestalt ausdenken.
Aber dann ist diese Fantasiegestalt ja auch schon etwas.
Ja, ein Inhalt des Denkens.
Ja eben, aber ja, dieser Inhalt ist ja etwas, will ich damit sagen.
Ja, ja, aber da müssen Sie eben die zwei Ebenen unterscheiden. Ne? Einerseits, dass das Denken überhaupt einen Inhalt hat. Dass es eine Differenz gibt zwischen Bewusstsein und seinem Inhalt, ja, oder Denken und seinem Inhalt. Ne? Das setzt voraus, dass wir nach Kant, dass wir affiziert worden sind.
Ja.
Ne? Wenn wir das einmal aus der Streitstellung hinter uns haben und Erfahrung schon einmal als erste Erkenntnis gelten lassen, zeitlich erste, ne, dann gibt es eben auch Gedanken, die sich nicht auf Erfahrung beziehen, sondern die sich nur aufs Denken selber, dass es schon inhaltlich ist, und, aber aus den Inhalten auch irgendwelche allgemeinen Formen heraus abstrahieren kann. Ne? Das gibt es dann auch, im Unterschied zu einem Denken, das sich immer auf Inhalte bezieht, auf Anschauungsinhalte. Ne? Das sind also zwei Ebenen des leeren Denkens. Das eine ist überhaupt leer und gar nichts, hat gar keinen Inhalt, muss erst affiziert werden. Ne? Das andere ist schon affiziert und kann sich aus der Affektion wieder zurückziehen, in seine eigenen formalen Bereiche. Ne?
Das wäre wieder ein Thema.
Ja, das wäre Logik bekannt. Das wäre Logik bekannt. Ne? Formale Logik. Während er von der Mathematik sagt, die bezieht sich schon auf Raum und Zeit und insofern indirekt schon wieder auf etwas, was gegenständlich verhaftet ist. Ne? Da ist eine Anschauungsform. Darum unterscheidet er Mathematik und Logik sehr deutlich. Ne? Gut, ich glaube, Sie wollten noch.
Ich wollte nur anmerken, dass mir aufgefallen ist, dass für
ja.
Und die Seele ist eigentlich das, was der Sinnlichkeit ist, das wird verstanden.
Ja, ja.
Mhm. Also mir scheint Kant so viel nur hinzu, also die aristotelischen Kategorien, ich mache das Synthetisieren aus dem Geist heraus. Aber für mich stellt sich die Frage, kann man das eine, das kubinische eine, mit den Dingen an sich gleichsetzen?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nein, also ich bin da skeptisch, ob diese Parallele zwischen Kant und Plotin in irgendeiner Weise aufrechtzuerhalten ist. Weil der Plotin ja gegen den kritischen Ansatz von Kant, gegen den Idealismus, vollkommen verstößt. Ja? Weil Plotin ist ja nur das Geistige, das Prinzip. Und die Materie ist so quasi das letzte Produkt, das schon gar kein eigentliches Sein mehr hat. Ne? Der Geist auf eine unerklärliche Weise differenziert sich selber. Ne?
Er sagt ja, und, dass das Denken und der Gegenstand
des Denkens
sind
ein und dasselbe. Ja, auch noch auf der Ebene des Geistes drüber, das eine steht dann auch drüber. Ne? Und im Geist sind einmal beides dasselbe. Ne? Aber er beginnt ganz oben, im rein Geistigen. Ne? Er glaubt damit, Platon genau erfasst zu haben, in gewisser Hinsicht stimmt das auch. Ne? Und das ist für Kant unmöglich. Und bei Plotin ist gerade nicht der Fall, dass jetzt, sagen wir, die Materie notwendig wäre, um dem Geist einen Inhalt zu geben. Ganz im Gegenteil, der Geist gibt sich selber seine Inhalte und sinkt dann hinunter bis zum letzten Abbild, das ist die Materie, die schon fast kein Sein mehr hat. Während der Kant ganz dezidiert etwas anderes des Denkens braucht, ein Sein außerhalb des Denkens, damit wir überhaupt inhaltlich denken können. Das ist eigentlich vom Ansatz her völlig unvergleichbar.
Es ist interessant, dass er sagt, das eine gibt oder nicht.
Der Plotin? Ja. Ja, das ist noch über und außer dem Denken. Ne?
Ja, das Denken ist aber von dem einen gekommen.
Ja, ja, eben, der Übergang ist nicht nachvollziehbar. Ne? Das kann er auch nicht leisten. Ne? Er springt in die totale Unbestimmtheit hinein. Ist aber ein großes Vorbild für den deutschen Idealismus gewesen. Ne? Die haben sich dann eher an das gehalten. Und insofern eben auch unterliegen sie der kantischen Kritik, genauso wie der Plotin. Ja? Ja. Gut, bitte, ja.
Nochmal zu den Qualitäten in der radikalen Differenz. Wie erkenne ich die Qualitäten? Also ich habe es flattert, also man kann es nicht reflexiv fassen, man kann es versuchen zu beschreiben, wird aber nie das damit aussagen, was es für einen persönlich ist.
Ja, ja.
Es ist, wie erkenne ich die jetzt so für mich selbst?
Ja, indem sie es unmittelbar empfinden.
Ich empfinde es, ich erlebe es, ist irgendwie wahr.
Ja.
Aber ist es dann nicht eine Art von Sinnlichkeit, innerer Sinnlichkeit?
Ja, es ist eine Art von Sinnlichkeit, sicher, ja. Aber nicht unbedingt in dem Schema, dass mir von außen was gegeben ist, sondern ich finde es nur als Komponente in meinem Bewusstsein vor. Ja? Nicht ein Konstrukt von Sinnlichkeit, dass die Sinnesorgane irgendwie beeinflusst werden von außen. Ne? Das sind schon alles Gedanken. Aber diese Qualitäten, die Farben, die Geräusche, die kalt, warm und so weiter, was sie empfinden, ne, das können sie nicht ableiten aus dem Denken. Das müssen sie mal unmittelbar erleben. Ne? Und das erleben sie einfach. Wie? Schwer zu sagen.
Innere
und äußere Sinnlichkeit, die ich wahrnehme. Naja, sie nehmen eigentlich immer in sich wahr. Ne?
Ja.
Aber es gibt Sinne, die halt über die Begrenztheit ihres eigenen Körpers hinausweisen, wie die Augen oder auch die Ohren. Ne?
Gefühle wären jetzt auch Qualität.
Ja, ja, freilich. Alles, was sie unmittelbar in sich erleben. Ne? Und über alles das können sie auch sprechen, schon. Nur können sie es nicht fassen mit dem Begriff. Ne? Es bleibt trotzdem draußen, wie viel sie auch drüber reden wollen. Ne?
Aber ich dachte, das mal einfach anders. Es ist jetzt nicht mehr Sinnlichkeit, die man objektiv wiedergeben kann, sondern...
Ja, es ist die Komponente dessen, was man qualitativ empfindet oder erlebt auch. Sie müssen bedenken, das ist ja nicht nur jetzt in Zusammenhängen mit empirischen Erkenntnissen der Fall, sondern in den abstraktesten Begriffen müssen Sie immer noch irgendeine Vorstellung haben, damit Sie überhaupt was denken darunter. Ja? Also, selbst wenn Sie jetzt das Nichts oder das Sein denken, ja, ist das in Ihnen selber noch mit irgendeiner Qualität behaftet. Weil sonst denken sie es nicht. Ne? Also sie können es gar nicht rein begrifflich fassen. Sondern selbst in den abstraktesten Begriffen ist die andere Komponente, dass sie sich irgendwas auf ihre Art darunter vorstellen, auch mit dabei. Nur sind wir gewohnt, diese subjektive Erlebnisweise nicht mit ins Argument hineinzunehmen. Ne? Wir argumentieren nicht damit. Sie könnten zum Beispiel jetzt eine mathematische Aufgabe heranziehen. Ne? Dass sie sagen, es kommt nicht darauf an, ob ich mir X und Y jetzt mit Schwarz auf Weiß oder mit Blau auf Rot vorstelle oder wie überhaupt groß oder klein vorstelle. Ne? Also ich abstrahiere von all diesen subjektiven Vorstellungen und rechne nur nach, was formal rauskommt. Ne? Und auf das kann ich mich dann einigen mit anderen. Ja? Und das andere ist unwichtig, aber es ist immer mit dabei.
Okay, und inwiefern kann Ihnen diese Differenz einem weiterhelfen? Dann, das ist eigentlich der Punkt. Also,
ja, weiß ich mal. Ja. Naja, weil es einmal eine prinzipiell andere Fragestellung ist. Ne? Weil es einmal von vornherein ausschließt, dass das Denken die Vermittlung ist. Ne? Und das war ja eine Tradition von Platon her. Ne? Und alle, und die meisten, die versucht haben, das irgendwie zu unterwandern oder von einer anderen Seite herzukommen, sind letztlich doch wieder in irgendeine reflexive Art des Wissens hineingefallen. Zum Teil ohne es zu merken. Ne? Also wenn Sie jetzt, können Sie auch die Versuche anschauen, die gerade in der Diskussion um die Qualia betrieben werden, dass man diese Qualitäten physikalisch erklärt. Ja? Also möglichst in Begriffe und in allgemeine Gesetzmäßigkeiten aufzulösen. Ja? Das ist ja auch so eine Tendenz und das machen die Empiristen. Ja? Die Empiristen gehen hier über das eigentlich Individuelle hinaus. Die wollen immer Verallgemeinerung haben. Ja? Also Empirismus ist eine ganz dezidierte idealistische Position. Ja? Das haben wir ja bei Jung gesehen, ja? Der zwar einerseits anfangen will mit diesen einzelnen Eindrücken, aber sofort es einbaut in irgendwelche reflexiven Zusammenhänge. Ja? Kommt gar nicht raus draus. Gut. Ja, bitte schön nochmal.
Also, sozusagen weder entsteht noch vergeht, das heißt, dass es ewig ist, im Sinne des relativen Schöpfung problematisiert. Also wenn sozusagen es gibt keine Dinge in sich gäbe, also wenn sozusagen wenn man direkt die Sinnlichkeit, also den kausalen Nexus zwischen dem Inhalt und dem Sinnesorgan annehmen würde, dann wären sozusagen die Dinge, erfahrbare Dinge bereits die Dinge in sich,
ja, ja.
Dann werden sozusagen nicht von der Sinnlichkeit abhängig.
Ja, ja. Ja, ja. Das wäre in der Verstandeswelt. Ne? Aber das ist uns ja nicht erfahrbar und erkennbar. Ne? Also er gibt keinen Schöpfungsbericht. Ne? Er beginnt, also der Vorteil bei ihm ist, er ist wirklich kritisch. Er beginnt mit dem, was faktisch vorliegt. Und von dem aus schließt er auf die Voraussetzungen.
Ja? Aber worauf ich hinaus wollte, dass, wenn er sagt, dass weder entsteht noch vergeht, dann kommt er in Konflikt mit seiner.
Wo sagt er denn das?
Mit seinen Antinomien.
Ja, wo sagt er denn das?
Beide Seiten der Antinomien.
Ja, ich wüsste jetzt gar nicht, wo er das sagt, dass die Dinge an sich weder entstehen noch vergehen. Das lässt er einfach offen.
Wenn er sagt, die Zeitlichkeit wird einfach angewendet auf
die, ja, Dinge an sich. Auf Zukunft hin, auf Unsterblichkeit hin, wird es in der praktischen Philosophie wichtig. Aber die Entstehung behandelt er nirgendwo dezidiert. Eine Schöpfung. Also er greift da nicht auf Leibniz zurück, dass er Gott hat die Welten aus einfachen Begriffen geschaffen oder so. Ne? Das liegt ihm fern. Er beginnt damit, dass etwas da ist, Erfahrung ist das Erste, und dann steigt er auf zu den Bedingungen, aber aus denen leitet er jetzt nicht zeitlich das andere ab. Ne? In den Autonomien behandelt er ja schon Anfang der Welt, ne? Zeitlich. Ja, können wir nicht sagen. Die Welt an sich ist durch zu beurteilen. Da kann man nicht sagen, ob sie unendlich ist oder begonnen hat. Das ist ja Position.
Also, dazu. Das erste Subjekt gesagt, der gemeint hat, gesagt hat, dass wir an die Materie gedacht haben, das Beharrliche.
Naja, das ist aber von der Erfahrung, das ist ein Erfahrungsgrundsatz. Ja? Die Erhaltung der Materie. Weil die Substanz selber hinter den Erscheinungen steht, daher kann sie nicht mit den Erscheinungen vergehen. Und wir denken sie immer als das Beharrliche hinein. Aber das ist rein empirisch.
Ja? Ja? Ich habe den Schluss nicht verstanden, warum Dinge an sich nicht räumlich und nicht zeitlich sind.
Ja, weil Raum und Zeit erst durch die Affektion entstehen. Das ist ja die Art, wie wir affiziert werden. Das ist die Form unserer Passivität. Ja? Daher sind nur die Erscheinungen in Raum und Zeit. Und die Dinge an sich sind nicht in Raum und Zeit. Das ist draußen. Das ist
eine qualitative Aussage über die Dinge an sich.
Naja,
wenn. Im Sinne eines verneinenden Urteils.
Naja, im gewissen Sinn schon. Ich habe ja darauf hingewiesen, dass die kantischen Aussagen über die Dinge an sich sehr vielfältig sind. Dass sie keineswegs bloße Negationen sind. Ja? Sondern es ist aus seiner Systematik sehr wohl zu rekonstruieren, dass die Dinge an sich individuelle Voraussetzungen sind. Ja? Individuelles Sein, das zueinander in einer harmonischen Beziehung steht. Und dass eben dadurch erst diese Affektion und damit auch die Erfahrung möglich wird. Ne? Das war so ein Handstreich der Interpreten nach Kant, die gesagt haben, Dinge an sich kann man nicht erkennen, also sind sie unbestimmt. Ne? Ich habe Ihnen während der Vorlesung einmal den Hinweis gegeben, dass dieses Denken von Dingen an sich und von der transzendentalen Affektion und so weiter eben gerade nicht Unbestimmtheit bedeutet, sondern dass es für Kant immer die Bedingungen der Wirklichkeit von Erfahrung sind. Das steht eigentlich alles hinter der Aussage, dass unsere Erkenntnis mit der Erfahrung beginnen muss. Ja? Das ist schon abgeleitet aus der Kritik an der Unbestimmtheit des Denkens, das von anderswoher einen Inhalt braucht und alles das, was ich gebracht habe, bevor wir in die Kritik einstießen. Ja? Aber das sind ganz bestimmte und nachvollziehbare Gedankengänge über den Bereich des An-sich-Seins. Ja? Und nicht bloß die Unbestimmtheit. Das ist einfach eine Fehlinterpretation, wo dann lauter Dualismen rauskommen. Ja?
Und
dann
habe ich noch eine Frage. Ziemlich schwierig zu begreifen in der Form von Kant ist die Komponente der Einbildungskraft,
ja.
Was die jetzt eigentlich ist. Sie ist ja eigentlich eine Vermittlung zwischen Rezeptivität und Spontaneität, oder? Weil sie ist ja schon in der Anschauung eigentlich vorhanden, oder?
Ja. Ja, aber ich glaube, dass ich ja anhand der Skizze das ziemlich anschaulich gemacht habe.
Die Einbildungskraft ist es, die aus der Form der Anschauung die formale Anschauung macht.
Ja, ja, aus der bloßen Anschauungsform, nicht? Aus dem Mannigfaltigen, es ist die erste Art der Synthetisierung. Nicht? Wir haben die Gegenüberstellung von der Einheit des Bewusstseins.
Aber kann man das dem Denken wirklich zuordnen, der Einzelungskraft nicht überhaupt nicht begriffen?
Nein, sondern nur der Spontaneität dieser Einheit des Bewusstseins. Das ist ja noch nicht Denken. Nicht? Kant sagt an einer Stelle in der Deduktion im B, es ist die erste Anwendung des Verstandes auf die Sinnlichkeit. Ja? Aber diese erste Anwendung schafft erst einmal einen Inhalt. Das überhaupt, wie wir in Paragraph 10 gesehen haben, dass einmal die Elemente zur Erkenntnis zustande kommen. Und daher kann ich es nicht reflexiv machen, weil ich ja noch nichts habe, was ich reflektieren kann. Ich habe keinen geordneten Inhalt.
Ja, aber gleichzeitig wird trotzdem der Bestand, der Verstand als das Vermögen, Begriffe zu geben.
Naja, aber
die Einbildungskraft, die gibt überhaupt keine Begriffe. Aber nein, ist trotzdem
die gibt keine Begriffe. Sie ist erst die unmittelbare Beziehung dieser Einheit des Bewusstseins auf das gegebene Material. Das gegebene Material ist chaotisch. Sie haben überhaupt nichts Fassbares, Erkennbares. Daher können Sie es ja nicht reflektieren. Wie wollen Sie was reflektieren, was chaotisch ist? Ja? Wenn das Denken erst zustande kommen kann, in der Weise, dass es einen Inhalt unterscheidet voneinander und dann Gemeinsamkeiten sucht und so weiter, ja? Da muss zuerst einmal ein anschaulicher Inhalt vorhanden sein. Und den macht diese Spontaneität des Denkens schon. Sie schafft ihn, aber noch bevor sie denkt. Ja? Einfach indem sie bezogen ist auf das gegebene Material. Verbindet sie es, aber jetzt ist es in Raum und Zeit und muss es daher zu gestalten in Raum und Zeit verbinden. Und jetzt haben wir erst einen anschaulichen Inhalt. Ja, so wie Sie gesagt haben, die formale Anschauung von Raum und Zeit, wenn wir es rein a priori machen. Ja. In der Erfahrung haben wir dann bestimmte Gegenstände, räumliche Art und auch in der Zeit vergehen, also bestimmte Vorstellungen, ja, die entstehen und vergehen, können wir abgrenzen. Also diese Grenzen im Rahmen des Anschaulichen, die werden gesetzt durch die Spontaneität des Denkens, aber noch nicht reflexiv. Sondern zuerst einmal unmittelbar blind, wie Kant sagt. Ne? Darum habe ich auch in der Skizze auch die Ebenen gezeigt. Zuerst einmal ist die Einheit des Bewusstseins unmittelbar bezogen auf das Sinnliche. Ne? Daraus entstehen die anschaulichen Inhalte. Und jetzt bleibt die Einheit oben drüber stehen. Ne? Aber jetzt kann sie sich schon auf den von ihr selbst geschaffenen Inhalt beziehen. Ne? Und kann diesen Inhalt jetzt reflektieren und in Begriffe fassen. Aber zuerst musst du ihn einmal schaffen. Ne? Ja, jetzt haben wir halt die Zeit mit einer wichtigen Diskussion verbracht. Ja. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit in diesem Semester, hoffe, Sie haben was gehabt davon und werde Sie dann zum großen Teil bei der Prüfung begrüßen dürfen. Schöne Ferien.